Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir sprechen über College Football, den NFL Draft und geben eine Vorschau auf Woche 12. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Moin Lorenz.
Ja, moin Philipp, wie geht's?
Ja, mir geht's gut. Du bist auch wieder am Start. Das ist schön.
Ja, das freut mich auch. Finde ich auch schön, wenn du das schön findest. Ich sehe, du hast einen Virginia Tech Hoodie an.
Ja, muss, ja.
Ist der neu? Wie sieht's?
Ja, klar, den habe ich mir da geholt, als ich da war. Das gehört natürlich dazu. Und so ein bisschen Gear vom College. Das ist ja das Schöne eigentlich beim College Football, dadurch, dass du verschiedene Conferences hast und bestimmte Teams einfach auch nie gegeneinander spielen, kannst du halt auch einfach mehrere Teams mögen oder sympathisch finden. Und ich will jetzt noch nicht mal, also wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass ich Fan der Virginia Tech Hokies bin, nur weil ich jetzt einmal da gewesen bin. Aber ich trage jetzt erstmal den Pulli. Fühlt sich gut an, fühlt sich nach der Zeit an, die man da hatte. Und das war ganz schön.
Man wird ja dann sympathisant, würde ich mal sagen. Also,
das ist vielleicht das richtige Wort dafür, ja.
Ja, finde ich immer ein guter Ausdruck für sowas. Ich habe ja auch mal ein Jahr in Pittsburgh gelebt und bin deswegen halt auch ein bisschen Pittsburgh Steelers sympathisant. Wenn jetzt die Steelers gegen irgendein Team spielen, was mir recht egal ist, dann halte ich zu denen.
Ja, und das ist auch richtig so. Das ist doch gut. Im Endeffekt haben wir sowieso nicht den, also du hast dadurch eben den lokalen Bezug, und bei mir geht es auch so, dass ich war in der Penn State, ich war begeistert, das hat mich halt gecatcht, deswegen interessiere ich mich jetzt einfach mehr dafür. Die Oklahoma Sooners waren ein Team, das hat mir eigentlich immer schon irgendwie zugesagt, seitdem ich mich mit College Football beschäftige, weil es einfach eine Zeit gab mit Stoops, der lange, lange Head Coach da gewesen ist und einfach Spaß gemacht hat, sodass ich ja mich für das Team begeistern konnte. Und ich gehöre halt zu den Leuten, die suchen sich jetzt nicht ein Team aus, indem sie einen Dartpfeil werfen und sagen, ja, dafür bin ich jetzt Fan und jetzt bin ich total begeistert, sondern das muss so wachsen, das muss so entstehen. Das ist auch so ein bisschen das Problem, dass ich will eigentlich gar nicht mehr Bears-Fan sein. Aber es geht halt nicht, du kannst es halt nicht ausstellen. Das ist halt deine Leidenschaft zu diesem Spiel und zum Sport, und wenn du damit halt gewachsen bist mit diesem Team, dann lässt sich das auch nicht mehr los. Das ist halt so.
Ja, ich habe das bei einem Kumpel, der Bears-Fan ist auch. Dem versuche ich immer auszureden. Ach, Junge, ja, du warst jetzt hier und da und warum bist du noch Bears-Fan? Er meint dann auch, ja, ist halt so.
Aber fällt vielleicht manchen Patriots-Fans jetzt leichter, für die Chiefs oder so zu rooten.
Ja, aber siehst ja, es gibt nur noch Chiefs-Fans und Patriots-Fans, die sind alle auf einem anderen Bandwagon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war Samstag mal mit zwei Kumpels in Frankfurt in der Stadt, und auch was man so im Stadion übers Fernsehen mitbekommen hat, ich glaube, Fans haben die Patriots noch ohne Ende. Also in Frankfurt, wie gesagt, da waren 50% von allen Fans waren Patriots-Fans. Also wirklich, wirklich krass. Und wenn ihr mal die Schlange den Samstag vor diesem Patriots-Haus gesehen hättet, da war ich froh, dass ich keine Tickets hatte, weil 2 Stunden wollte ich da jetzt auch nicht anstehen. Nur deswegen, ich weiß gar nicht, was da jetzt so cool war. Aber naja.
Ja, krass, das war in München tatsächlich auch so letztes Jahr. Also die Begeisterung für den Sport und für bestimmte Teams ist echt extrem groß, und das ist auch immer toll zu sehen, und ich glaube, das begeistert auch die National Football League, wenn es darum geht, Spiele hierher zu bringen. Die sind schon immer sehr erstaunt, wie die Leute hier abgehen und wie sie einfach von diesem Sport begeistert sind und wirklich alles da drumherum halt aufsaugen. Also das ist ja eben nicht nur das Spiel, sondern das Ganze drumherum, das Fansein so in den Kneipen, bei den Trainings dabei sein, bei jeder Autogrammstunde von irgendeinem sonst noch so wichtigen Spieler, der da gerade sitzt. Also das ist schon krass, und ja, also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass das eher noch vertieft wird, die Beziehung zwischen der National Football League in Deutschland, als dass man jetzt sagt, so ja, wir machen jetzt ein Spiel jedes Jahr und wechseln ab, München, Frankfurt, und das ist es dann gewesen. Ich denke, klar, es gibt geltende Verträge, die hat man auch erstmal geschlossen. Und da kann man jetzt auch schwierig raus, weil hat auch alles seine Pläne. Man darf nicht vergessen, wie viel im Hintergrund gearbeitet werden muss, damit so ein Spiel in Deutschland stattfindet. Und jetzt einfach zu sagen, wir erhöhen das mal auf so und so viel, dafür brauchst du Personal, dafür brauchst du Mitarbeiter, gehört irgendwie über 30 Trucks fahren einfach von London nach Frankfurt, dann nachdem die dort alles abgebaut haben, um das Equipment hier halt komplett aufzubauen, ne? Von Fernsehsendern und so weiter, die ihren eigenen Kram mitbringen, und den Team selbst brauchen wir da gar nicht reden. Also das ist massiv, was da betrieben wird, und da jetzt spontan eine Entscheidung zu treffen, nächstes Jahr machen wir 2 Spiele, das funktioniert natürlich nicht, aber ich denke, wenn der Vertrag ausläuft, man beschäftigt sich ja auch schon mit anderen Standorten und so, das ist eher was man größer machen möchte, als dass man das wieder zurückfährt.
Ich finde aber auch gerade, auch aus amerikanischer Sicht, schließe mich da natürlich bei allem an, was du sagst, außer man ist jetzt an der West Coast, finde ich das auch gerade cool, die Spiele fangen ja dann um was, 8:45 an, und du kannst im Prinzip wirklich dann den ganzen Tag NFL gucken. Sicher macht man sonntags früh vielleicht noch was anderes, aber mittlerweile hat man das auf Handy, iPad, wie auch immer. Und ich glaube, deswegen werden die Spiele dann auch, ja, das ist halt auch nochmal so ein Standalone-Game, halt nicht so Primetime, aber deswegen halt auch, glaube ich, sehr, sehr wahrgenommen und nicht nur für uns europäische Fans cool, die nicht bis um 7 warten müssen, sondern eben auch da in den USA cool, wenn man die morgens schon gucken kann, die Spiele.
Ja. Ja, es hatte, glaube ich, seine Gründe, warum in Kansas City an allen TV-Geräten, die zum Zeitpunkt des Spiels der Chiefs gegen die Dolphins eingeschaltet waren, wurde zu 95% das Spiel geguckt. So. Klar, da gehen auch Leute zur Kirche und so, die haben den Fernseher natürlich nicht an. Also natürlich ist das generell dann noch eine geringere Quote, als wenn du das jetzt auf dem Sunday Night Football Game hast. Darüber brauchen wir nicht reden. Es ist was anderes, ob du abends mit deinen Kumpels in der Kneipe sitzt oder morgens beim Brunch. Aber insgesamt ist das was natürlich trotzdem, wenn es gute Spiele sind, zieht. Also schauen wir mal, wie das da weitergeht. Jetzt wollen wir uns aber dem College Football widmen. Woche 12 steht an. Es ist wirklich nicht mehr lang, bis die Saison vorbei ist. Und wir haben uns diese Woche ein paar Spiele ausgesucht, die auch, ja, zum einen wollen wir nochmal eine Gelegenheit haben, auf bestimmte Matchups zu gucken. Und auf der anderen Seite wollen wir aber jetzt auch so die Vorentscheidungen um die Conference Games rauskitzeln, ne? Und wir können ja einmal so ein bisschen durchgehen. Ohne da jetzt großartig ins Detail zu gehen, wie überraschend und wie besonders das ist, können wir einmal die Conferences durchgehen. Und zwar haben wir haben noch jeweils 2 Spiele zu spielen, und in der AAC haben wir vorne jetzt in der Spitze die 4 Teams, die sich um das Championship Game streiten. Das sind die Tulane Green Wave, die haben im letzten Jahr gewonnen, die SMU Mustangs, UTSA Roadrunners und die Memphis Tigers. So, dann gehen wir weiter in die ACC. Hier haben wir oben an der Spitze Florida State praktisch schon gesetzt fürs Finale. Um den anderen Platz streiten sich Louisville, North Carolina, NC State und sogar Virginia Tech ist noch dabei. Das auf jeden Fall auch ein spannendes Szenario. Hier darf keiner mehr was liegen lassen, und ich weiß, dass wir über eines der Teams auf jeden Fall sprechen werden. In der Big 12 brauche ich sie gar nicht nennen, weil im Prinzip hat über die Hälfte der Teams immer noch eine theoretische Chance auf den Einzug ins Championship Game. Auch da werden wir drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall krass und natürlich auch ein tolles Szenario, wenn man bedenkt, die Conference wird im nächsten Jahr ein komplett neues Gesicht haben. Ich denke, bestimmte Teams werden eine große Motivation haben, Texas oder die Oklahoma Sooners nicht mit einer Trophäe davonziehen zu lassen, sondern dass die in der Big 12 bleibt. Das ist auf jeden Fall ein Standing, und das ist etwas, worauf geachtet wird. Ja, und dann haben wir in der Big 10 nach der letzten Woche eigentlich auch ein relativ klar verteiltes Bild. Wir haben jetzt am letzten Spieltag das Duell Michigan gegen die Ohio State Buckeyes. Da geht es um den Big Ten East-Titel, wenn man so will. Und der Sieger wird dann zu 99% gegen die Iowa Hawkeyes spielen, die auch praktisch schon durch sind. Werden wir dann zu gegebener Zeit drüber reden. In der Conference USA finde ich interessant, dass wir ja 2 Neulinge in der Conference haben, die immer noch vorne mitreden. Und das sind einmal die Liberty Flames und die Jacksonville State Gamecocks, die beide bereits vorne mit dabei sind, was, ja, wir wissen, die Conference ist in den letzten Jahren nicht unbedingt so wettbewerbsfähig gewesen, zeigt auch so ein bisschen, dass sich Neulinge da eben direkt mit vorne reinsetzen können, dann die Conference. Das Gap ist dann scheinbar nicht so hoch. Liberty natürlich auch ein Independent College bis dahin gewesen. Es kann aber auch sein, dass die New Mexico State Aggies sich dort durchsetzen können. Dann haben wir die Mac-Action, Miami aus Ohio und die Ohio Bobcats ganz vorne dabei. Interessanter Quarterback bei Ohio. Werden wir vielleicht dann auch nochmal, wenn wir über die Conference Games drüber sprechen. Und die werden sehr wahrscheinlich, wird eines dieser beiden Teams auf die Toledo Rockets treffen. Ich meine mich zu erinnern, dass die im letzten Jahr auch gewonnen haben. In der Mountain West finde ich interessant, haben wir eigentlich Boise State die letzten Jahre immer ganz vorne gehabt. Dieses Jahr spielen noch um den Titel Air Force, die University of Nevada in Las Vegas, die Fresno State Bulldogs, natürlich auch die Boise State Broncos und die San Jose State Spartans. In der Pac-12 könnte es zum Rematch Washington gegen die Oregon Ducks kommen. Und ich sage ganz ehrlich, aus Sicht von Heisman-Diskussionen, die gerade geführt werden, ob Bo Nix jetzt das mehr verdient hat als Michael Penix oder vielleicht noch wer anders. Ich glaube, die beiden setzen sich da gerade so ein bisschen ab. Ich finde es geil, wenn die beiden das einfach in einem Pac-12-Championship-Game ausspielen. Und dann haben wir einfach einen klaren Heisman-Champion. Allerdings könnten die Wildcats von Arizona und auch die Oregon State Beavers, denen dann die Suppe spucken. Das Interessante ist, Washington muss diese Woche auswärts bei den Beavers ran. Wir haben das Spiel diese Woche nicht mit reingenommen, weil wir letzte Woche schon über Washington geredet haben. Und bei 130 College-Teams auf erstem Level können wir nicht jede Woche einfach dasselbe Team nehmen, auch wenn die gerade echt irgendwie heiß sind. Dann gehen wir noch in die SEC, Georgia praktisch durch. Und auch die Alabama Crimson Tide. Also da können wir uns im Prinzip auf das Endspiel in der SEC bereits freuen. Und in der Sunbelt haben wir ebenfalls eine relativ klare Kiste. Da haben wir die JMU Dukes, auch aus Virginia. Da habe ich einen Abend sogar gegessen. Und die spielen sehr wahrscheinlich gegen die Troy Trojans. Ja, das wär's. Also ist auf jeden Fall noch viel Spannendes dabei. Und wir werden heute vor allem über die ACC und Big 12 reden. Wie ihr gemerkt habt, da haben wir auch so die meisten Teams, die noch eine Chance haben. Wollen wir direkt reingehen oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, ich habe zwar ein paar Gedanken zu ein paar Teams, aber ich glaube, das wäre zu viel, wenn ich die jetzt noch runterbreche. Vielleicht kommen wir nochmal dazu, wenn wir über die Conference Championships sprechen, nochmal über einzelne Teams zu sprechen, die dann da drin sind. Aber ja, schon ein paar Überraschungen dabei. Also Jacksonville State, Troy, nur um jetzt mal zwei aufzugreifen. Sehr, sehr krass, was so Programme da gerade machen.
Ja, vor allem auch, dass JMU und Liberty beide bei 10-0 stehen. Klar, die haben noch nicht die Gegner gehabt, die sind auch beide nicht gerankt, aber trotzdem ist das natürlich herausragend und mal gucken, ob sie ihre weiße Weste wahren können und am Ende den medial und in Social Media vor allem dann die Dreistigkeit besitzen und den National Championship herausfordern. Wäre doch mal eine
wie in guten Geschichte. Alten Zeiten.
Genau. Obwohl Central Florida, glaube ich, schon nochmal ein anderes Kaliber gewesen ist. Aber gut, lass uns in die ACC gehen. 18 Uhr haben wir Louisville Cardinals gegen Miami Hurricanes. Und Louisville steht bei 9-1. Ehrlich gesagt, hat das, glaube ich, vor der Saison auch nicht unbedingt jeder so gesehen. Sie haben jetzt letzte Woche gegen Virginia knapp gewonnen. Jetzt geht's nach Miami. Dort hat man knapp gegen Florida State verloren. Also ist vom Record her zwar tatsächlich eher Mittelmaß, aber hat sich gegen die guten Teams der ACC eigentlich ganz gut geschlagen. Also der Record täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass Miami, wie ich finde, auf jeden Fall doch auf einem guten Weg ist, auch wenn man natürlich die Lücke noch nicht geschlossen hat. Für Louisville geht es darum, in diesem Spiel den 10. Sieg zu holen. Das wäre das erste Mal seit 2018. Damals hat Lamar Jackson schon nicht mehr für die Cardinals gespielt. Der ist nämlich 2018 gedraftet worden. Und ja, für Miami geht es darum, so ein bisschen den Favoriten noch in die Suppe zu spucken, auch zu gucken, wo stehen wir. Also im Bowl-Game müssten sie eigentlich stehen. Sie sind momentan bei 6-4. Da kann nichts mehr anbrennen. Es wird auch kein großes Bowl-Game mehr geben, auch wenn sie jetzt 8-4 die Saison abschließen. Aber jetzt so quasi die Gegner an der Spitze noch mal ein bisschen ärgern und Siege holen, das gibt dir ein gutes Gefühl dafür, dass es eben wirklich in die richtige Richtung geht. Ich denke, wenn du jetzt 6-6 rausgehst, dann sind da auch gleich wieder die Lampen am Brennen, wie man so gerne sagt. Ja, Matchups können wir gerne drauf gucken und natürlich auch auf das Spiel selbst.
Ja, ich würde mich da noch ganz kurz anschließen. Also es ist natürlich, Miami hat, die haben sehr gut in die Saison reingestartet, haben für mich auch ein Roster, was jetzt stetig besser wird. Viele junge Spieler, die da reinkommen, wo Mario Cristobal auch einen sehr guten Job macht. Die O-Line ist solide, Tyler Van Dyke eigentlich eine bessere Saison gespielt. Und dann war man ungeschlagen, dann kam dieses Spiel gegen Georgia Tech, was man wirklich durch diese dumme Aktion, anstatt aufs Knie zu gehen, den Ball zu laufen, Fumble und dann gibt's den Touchdown, verloren hat. Danach direkt noch ein Spiel verloren, das war gegen UNC. Und da war dann leider so ein bisschen die Luft raus für eine Saison, die eigentlich sehr vielversprechend war. Jetzt hat man die letzten beiden Spiele auch verloren. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man sich dieses Spiel anguckt, können die Hurricanes die Louisville noch ärgern? Und das ist jetzt natürlich auch nochmal so eine Sache, wo man nochmal gucken muss, wie kriegt Mario Cristobal jetzt auch nach diesen zwei Niederlagen wieder, die man hatte, die Mannschaft nochmal, oder kriegt er das hin, die nochmal mitzureisen? Geht man jetzt 6-6 oder schafft man es wirklich noch, so ein Team wie Louisville zu schlagen? Weil ich würde sagen, das Talent auf dem Papier hat Miami schon, das haben sie auch Anfang der Saison gezeigt, wirklich sehr gut gespielt. Aber ja, kommen wir zu ein paar Matchups. Ich habe mir rausgesucht den Louisville Defensive End Ashton Gilotti. Weiß nicht.
Ja, ich hänge auch gerade, wie er sich spricht. Ich hatte ihn auch rausgesucht und ich glaube, es ist Gilotti.
Gilotti, ja. Okay.
Aber genaue Informationen gibt es dazu nicht. Louisville ist da leider im Media Guide nicht so aktiv wie ein paar andere Teams.
Ich habe mich gerade schon gewundert, was du googelst, weil anders als ihr kann ich Philipp sehen. und man sieht das natürlich, wenn jemand anfängt zu tippen.
Genau, das war der Name, den ich habe nämlich gedacht, über den sprechen wir bestimmt gleich und das wäre cool, wenn wir ihn richtig aussprechen. Gilotti ist das, was ich jetzt gesehen habe. Wir nennen ihn jetzt erstmal so und vielleicht wird er selber, wenn er gedraftet wird, mehr dazu sagen.
Mit Sicherheit. Der spielt da zwar als Defensive End, ist aber für mich eine Projection auf so ein 3-4-Scheme, 3-4 Defensive End. Ist ein sehr, sehr guter Run-Defender mit guten Händen. Ihm fehlt so ein bisschen die Länge. Er ist jetzt nicht der längste Spieler, aber ja, sehr gute Hand-Usage, auch als Pass-Rusher. Zeigt er eigentlich viel, aber nicht so diesen Speed-Track, obwohl er viele Sacks hat, dieses Jahr sehr produktiv ist. Er gewinnt halt immer mit dieser Hand-Usage. Im Englischen würde man sagen, er ist sehr crafty. Hat auch die dementsprechende Power gelistet bei 275 Pounds. Wenn du da nochmal 10 draufpackst, ist das ideal für diese Rolle. Und das Matchup, gegen den er spielen wird, habe ich jetzt Miami Guard Javion Cohen gewählt. Das ist der Alabama-Transfer. Ich glaube, über den sprechen wir schon seit dem Sommer. Den hat Miami irgendwie von der Crimson Tide weglocken können. Für mich ein sehr talentierter O-Liner, der ja vor allem im Run-Game über seine Physis, auch mit seiner Athletik, mit der rohen Power, die er einfach mitbringt, sehr viele Skills zeigt, die mich dazu bringen zu sagen, ja, das ist einer, der am zweiten Tag wahrscheinlich gedraftet wird. Er könnte nochmal zurückkommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er diese Saison dann in den Draft geht. Das Matchup ist natürlich jetzt nicht perfekt, weil, wie gesagt, Gilotti spielt eher außen, aber auch im Run-Game werden es die beiden mit Sicherheit miteinander zu tun bekommen. Und ja, ihr wisst, Trench-Matchups, da kommt man bei mir nicht zu kurz. Aber das ist wirklich eins zwischen zwei Spielern, die auch in ähnlichen Regionen, dritte Runde, vielleicht bei Gilotti auch die vierte Runde, vielleicht sogar beide in der zweiten, gehandelt werden und gedraftet werden könnten.
Ja, wir mussten heute ein bisschen tricksen, weil wir die Spieler auf jeden Fall vorstellen wollen, weil Gilotti ist tatsächlich ein sehr spannendes Prospekt. Ich finde, für die Rolle, die er zukünftig spielen wird, ist er sehr schnell. Er ist ein Techniker, er ist kräftig. Er kann verschiedene Rollen in der D-Line spielen. Auch das ist bei bestimmten Schemes sicherlich gefragt. Und ja, letztes Jahr 7 Sacks, dieses Jahr schon 10. Also der Junge, der produziert halt nicht irgendwie nur mal eben so ein Jahr, sondern hat das jetzt 2 Jahre nacheinander gezeigt. Wichtiger Defender für Louisville. Und wir haben letztes Jahr, Yaya Diaby gehabt von Louisville. Und da haben wir beide, und ich weiß gar nicht, ob es beide waren, ich habe den auf jeden Fall ein bisschen mehr gehypt, sag ich mal. Und der, ja, macht ja gerade auch eine ganz gute Figur in der NFL. Zumindest gemessen daran, welchen Hype er vorher halt erlebt hat. Ist er da auf jeden Fall jemand, der für Tampa Bay bereits eine Rolle hat, auch wenn er natürlich noch kein Starter ist, aber das haben wir natürlich auch nie gesagt. Ja, spannendes Matchup auf jeden Fall. Ich habe hier noch, weil ich es tatsächlich auch interessant finde, wir reden wenig über Running Backs in diesem Jahr und das hat seine Gründe. Ich glaube, die Klasse ist jetzt so, also klar, gerade bei dieser Position musst du die athletischen Tests auch noch abwarten. Ne? Was kommt tatsächlich da rum? Vielleicht schlummert da auch noch eine Granate und wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Es gibt Spieler, die sind in ihren Teams gar nicht so gefüttert worden und haben am Ende in der National Football League aber viel, viel mehr gerissen. Ich denke dabei an Damian Pierce. Ich denke dabei an Alvin Kamara, Jerome Ford ist auch ein gutes Beispiel dafür, der jetzt gerade bei den Browns echt zeigt, ihr müsst euch wegen dem Nick Chubb keine Sorgen machen, das passt schon, das kriegen wir schon hin hier. Ja, und Louisville hat mit Javad Jones einen interessanten Running Back, den ich so in einem Outside-Zone-Scheme sehe, wo ich denke so, hey, der in so einer Shanahan-Offense, oder wir haben das jetzt ja auch bei den Dolphins sehr stark. Die Houston Texans suchen sicherlich noch einen ordentlichen Running Back, weil die haben mit Damian Pierce zwar einen, aber ne, da muss man eben gucken, was wollen die eigentlich schematisch spielen und was sind das für Running Backs. Und Javad Jones, der wird jetzt am Wochenende sehr wahrscheinlich die 1.000-Yards-Marke knacken. 24 Yards fehlen ihm dafür noch. Ich gehe davon aus, dass er das packt gegen Miami. Hat sich im Receiving Game hervorgetan, Route Tree ausgebildet als Running Back. Er kann sich gut separieren, ist natürlich ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler, aber ist halt so ein, ja, bin gespannt auf seine Tests tatsächlich, wie schnell er laufen kann, weil das ist so einer, der gut, wenn er dann mit einer 1.000-Yards-Saison vom College kommt, ist er sicherlich kein No-Name. Wenn er dann zum Combine geht, da werden wir ihn aber sicherlich sehen und dann kann das so einer sein, den du halt in den mittleren Runden holst und wo wir dann wieder sagen, oh, da hat Chenny oder wer auch immer gerade mal wieder einen gefunden. Er kann auch ein Backup von Christian McCaffrey sein natürlich. Also das sind so die Rollen, die ich für ihn sehe. Und ich finde es interessant, weil er in dieser Woche gegen Miami, ein richtig gutes Safety-Duo spielt mit Cameron Kitchens und James Williams. Kitchens sicherlich so ein Hard-Hitter, der auch wichtig ist für die Run-Defense, der aber auch, wenn man so, also es gibt immer so Plays, wo du ihn so bei Screen-Passen und so siehst, wie er das halt vorher gut liest und dann so richtig reinschießt da und entweder dem Gegner sehr wehtut, wenn er den Ball fängt oder das sogar direkt verhindern kann. Das ist etwas und auf der anderen Seite eben James Williams, der noch einen ganzen Tacken größer ist, noch mal physischer ist, ne? Und er natürlich auch zeigen muss, wie er mit solchen kleinen Running Backs halt zurechtkommt. Also das wird sicherlich auch wichtig sein, dass Louisville da sein Laufspiel, weil das mögen sie halt gerne, dass sie das nicht aufziehen können, wenn Miami hier eine Chance haben will. Ich denke aber in Summe, Louisville, und das haben wir jetzt praktisch auch mit den beiden Matchups schon beschrieben, ich finde Louisville ist auf beiden Seiten des Balls gut. Und das macht sie dieses Jahr halt auch aus. Ich finde, die können den Ball in der Offense bewegen. Die haben auch dieses Jahr bewiesen, dass sie einen Shootout genauso gewinnen können wie ein Spiel, wo sie, glaube ich, nicht mal 20 Punkte scoren. Also beides ist für Louisville möglich. Und ich glaube, das macht sie auch für Florida State so gefährlich, weil sie sind ein ziemlich komplettes Team. Dafür, dass sie natürlich vom Talent-Level, würde ich sagen, nicht annähernd da sind, wo Florida State ist. Aber wir haben das. Gutes Beispiel ist, finde ich, die TCU Hornfrogs im letzten Jahr. ein komplettes Team kann im College-Football was bewegen, weil du kannst sie eben nicht einfach mal eben während der ersten Halbzeit vom Feld fegen und dann fährst du nach Hause. Das ist ein Spiel, was du halt erstmal gewinnen musst. Und Louisville ist für mich so ein Team, das kann den Favoriten gefährlich werden und er hat dann eben auch die Möglichkeit, ja, ich sag mal, lass die Meisterschaft gewinnen. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik und da sind noch ein paar Wochen hin. Dann ist Louisville halt auch ein Team, was dir richtig wehtun kann, wenn es dann gegen die Favoriten geht.
So stark sehe ich sie tatsächlich nicht. Ja, ja. Ich finde schon, die haben schon noch ein Talentdefizit. Was du natürlich sagst, ist ganz klar, die wissen genau, was sie sind. Und die sind sehr, sehr gut gecoacht in der Offense. Louisville seit Jahren setzen die auf Speed. Wie du schon gesagt hast, gefühlt produzieren die alle zwei, drei Jahre so diesen White Zone Running Back. Vielleicht auch öfter als das. Und sind sehr gut gecoacht, haben diese Saison auch schon, ja, auch wie du sagst, ein knappes Spiel gegen Notre Dame zum Beispiel gewonnen. Florida State vielleicht, ja, weil Florida State für mich sowieso so ein Wackelkandidat ist, aber wenn man sich jetzt die absoluten Top-Teams anguckt, glaube ich, da hatte TCU auch noch so die paar Leute, die Louisville jetzt vielleicht doch fehlen in Sachen Talent. Wäre vielleicht eine andere Diskussion, wäre Mikael Cunningham noch da. Aber ja, trotzdem, ich habe mir bei dem Spiel beim Tippen wirklich schwer getan, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Hurricanes, dass sich, wenn sie sich dazu nochmal berappeln, gut genug sind, das Spiel zu gewinnen. Ist mir aber trotzdem zu riskant, deswegen gehe ich auch mit Louisville. Aber on the road nach Miami, wie ihr schon raushört, ich habe damit gehadert. Ich pick aber Louisville. Ich glaube, Louisville gewinnt das knapp. Oder vielleicht wird es auch ein Blowout, wenn bei Miami absolut die Segel gestrichen sind. Kann auch sein. Miami für mich halt so ein bisschen so eine Wundertüte. Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen.
Wenn das so kommt, und da schaffen wir eigentlich perfekt die Hinleitung jetzt zum nächsten Spiel, würde das natürlich die UNC Tar Heels und Drake May sehr freuen, weil wenn sie die Pflicht erfüllen in den nächsten Wochen, dann würden sie natürlich das nächste Team sein, was nachrückt. Dafür müssen sie aber gegen Clemson und gegen das NC State Wolfpack noch ran. UNC Tar Heels, finde ich, sind hier ganz passend, weil die haben letzte Woche gegen Duke in der Verlängerung gewonnen und die haben gegen Virginia verloren und Virginia hat damit den einzigen ACC-Sieg in diesem Jahr gefeiert. Und am Wochenende spielen die beiden gegeneinander. Duke muss nach Virginia, nach Charlottesville. Da bin ich auch gewesen natürlich. Wenn ich jetzt schon dabei bin, hatte ich übrigens einen ziemlich geilen Burger, muss ich sagen. das will für die USA schon was heißen. Auch mit sehr schönem Bier-Tasting. Also das hat, das wäre auch was für dich gewesen, Lorenz.
Das hört sich gut an. Hat Hand und Fuß, meinst du?
Hat Hand und Fuß, auf jeden Fall. Also wenn du dann erstmal welches Bier willst du trinken und sie kommt dir dann erstmal mit verschiedenen Proben entgegen, weil du sagst, weiß ich nicht, und hat dann einfach in so Shotgläser, die sind ja ein bisschen größer in den USA, hat sie dann einfach verschiedene Biere erstmal reingekippt und dann kannst du erstmal testen. Das war tatsächlich sehr nice und sehr, sehr gutes Bier gehabt da.
Ja, so ein Burger, jetzt machst du mir natürlich, es gibt aber nachher nur Nudeln. Nur deswegen, Nudeln. Ja gut.
Nur Nudeln, ja. Also, Duke Virginia, darum soll es gehen. Um 21 Uhr auf dem CW Network, ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland empfängt und ich war auch überrascht, warum das da läuft, aber gut. CW Network, scheinbar reicht es nicht mal mehr für ESPN in dieser Partie. Es geht auch tatsächlich um nichts mehr. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Für Virginia ist das dieses Jahr natürlich sowieso ein sehr besonderes Jahr. Wir alle haben das mitbekommen in Charlottesville. Die Schießerei ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Das Team hat sich danach praktisch aufgelöst. Viele meinen, das darf man nicht vergessen. Das sind junge Menschen. Die haben besorgte Mütter, die haben natürlich geguckt, verlassen wir die Schule, gehen wir woanders hin, dementsprechend, also ich finde, das sieht man gerade in den Trenches gerade, die sind, also zumindest die Offensive Line ist halt sehr schwach besetzt von Virginia, da kriegen sie halt mächtig Haue und werden das wahrscheinlich auch gegen Duke kriegen, das ist etwas, aber trotzdem, finde ich das bemerkenswert, dass sie UNC halt trotzdem geschlagen haben. Und ja, schon wieder in die richtige Richtung gehen, denn Virginia ist eigentlich immer ein Team in der ACC gewesen, mit dem man so rechnen musste. Das war immer so Team 2 bis 4, 5, so in der Conference. Da werden sie, glaube ich, auch schnell wieder hinkommen, wenn sie sich davon erholt haben. Das Thema Erholung ist natürlich gut. Wir haben bei Duke einen Quarterback in Riley Leonard. Ich weiß nicht, was du schon gehört hast, aber ich gehe fast davon aus, dass er noch ein Jahr länger spielt. Ja. Das Ding ist nur, sein Ersatzmann macht eine ganz gute Figur. Also natürlich ist Riley Leonard nochmal ein anderes Kaliber, aber das weckt ja auch Begehrlichkeiten der großen College-Teams. Also ich glaube, es ist ein Name, den man, wenn es an das Transferportal geht, nochmal berücksichtigen sollte. Für mich auf jeden Fall ein Spieler, der auch, wenn er fit gewesen wäre, definitiv Berücksichtigung finden würde für den NFL-Draft. Er hat Clemson in Woche 1 geschlagen. Er ist ein sehr sicherer Pocket-Passer, der trotzdem aber auch sich bewegen kann. Stark, wie er tatsächlich man sagt ihm nach, dass er bereits sehr reif ist, dass er das Spiel sehr gut liest. Viel gesehen haben wir davon natürlich in diesem Jahr nicht. Das ist so das Problem. Und ja, insgeheim habe ich die Hoffnung, dass er jetzt am Saisonende nochmal zu spielen kommt, eben weil er auch Tape braucht, weil die Entscheidung vielleicht noch nicht mal getroffen ist, ob er nicht doch in die National Football League geht. Aber ja, ich kann es mir eigentlich vorstellen, wenn du das ganze Jahr fast nicht gespielt hast. Und dafür hat er dann doch vorher nicht so überzeugend gespielt, dass man jetzt sagen, ich sag mal so, wenn sich Trevor Lawrence vor seinem letzten Jahr am College verletzt hätte, wäre er vielleicht trotzdem First Overall gedraftet worden. Aber Riley Leonard ist dann ein anderes Kaliber und hat sich noch nicht den Namen gemacht. Und dementsprechend würde ihm das ganz gut tun, wenn er jetzt am Ende der Saison nochmal reinkommt. Man ist sich nicht sicher, ob er dieses Wochenende spielen kann. Das ist am College leider immer so ein bisschen schwierig rauszufinden. Aber zumindest hat der Coach nicht gesagt, er spielt das ganze Jahr nicht mehr. Und jetzt ist ja bald Jahresende, also so langsam wird es dann Zeit, dass wir ihn nochmal sehen. Und ich würde mich natürlich freuen, ihn nochmal zu begutachten zu können, zu tun. So, du bist.
Ich denke, er spielt. Also bei Leonard, weil du das Transferportal gegebenenfalls so ein bisschen angesprochen hattest, bei Duke ist natürlich auch immer interessant, er ist jetzt Junior, hat er jetzt seinen akademischen Teil bei Duke fertig, ist auch so ein bisschen die Frage, aber das ist nichts.
Hatte er ja dafür.
Ja, genau, das ist nichts, was man, glaube ich, auch bei Duke vor allem auf die leichte Schulter nehmen kann, was auch ein großer Grund ist, warum die immer viele gute Quarterbacks oder grundsätzlich auch Recruits kriegen, weil es da gewisse Richtungen gibt, die sehr, sehr anerkannt sind, die man da studieren kann. Also ist die Frage bei Riley Leonard, aber ich glaube, er spielt, aber er wird nochmal ein Jahr zurückkommen. Der hatte schon einen gewissen Hype in die Saison rein, vielleicht ist das dieses Jahr der Quarterback, dann schlägt er Clemson und dann war es eigentlich ein bisschen auf und ab, jetzt die Verletzung und jetzt kommt er zurück. Aber Virginia wahrscheinlich leider gefundenes Fressen, ohne das jetzt mal, ich weiß nicht, du bist ja dran mit deinem Matchup, ich will jetzt nichts vorweggreifen.
Nee, du kannst, also ich wollte jetzt erstmal den Quarterback nehmen, weil so viel ist nicht drin im Spiel, bevor ich dir jetzt irgendwie, also ich halte mich jetzt zurück, damit ich dir den Spieler nicht wegnehme.
Gut, ach so, dann gehe ich mit Virginia Receiver Malik Washington. Der hat dieses Jahr schon über 1000 Yards, ich glaube 1148. Ich hatte eben die Seite von ihm noch auf. Ist jemand, der eher klein ist, eher anders heißt, aber dafür eine recht gute Masse hat, knapp 200 Pounds schwer ist. Und das zeigt sich halt auch einfach nach dem Catch. Also er ist für mich so ein bisschen wie ein Running Back, wenn er einen Ball in seinen Händen hat. Gerade gegen Defensive-Spieler, gerade gegen Defensive-Backs bricht er da immer wieder Tackle, hat auch so ein bisschen diese Elusiveness. Einfach schwer zu tackeln, sehr produktiv dieses Jahr. Wie gesagt, Virginia eine Offense, die so ihre Probleme hatte. Die O-Line ist schwach. Das kann man ganz klar so sagen. Aber Malik Washington auch vielleicht einer, der dieses Jahr es auch in den Senior Bowl schafft. Das ist ja auch ein interessantes Thema. Da trudeln mittlerweile so die ersten Einladungen rein. Ja, ein interessanter Spieler. Ich habe kein direktes Matchup, ich möchte aber jemanden erwähnen von der Duke Defense. Das ist Duke Defensive Tackle Dewayne Carter. Der war letztes Jahr überragend, fand ich, explosiver Pass-Rusher, 5,5 Sacks. Das ist wirklich im College-Football von der Interior richtig, richtig stark. Dieses Jahr hat sich nicht verbessert. Ich werde jetzt nicht unbedingt sagen, er ist schwächer geworden, aber Teams wissen jetzt auch, okay, auf den müssen wir aufpassen, den müssen wir blocken. Ich bin wirklich jetzt mal gespannt, wie auch College All-Star Games ihn sehen. Ich denke mal, wenn man mich über den Sommer gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall einer der ersten Senior Bowl Einladungen, die es so geben wird. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Nur ein halber Sack dieses Jahr. Mit Double Team struggled er ein bisschen mehr. Also er ist, wie gesagt, wenn er nur von einem Guard, meistens im College Football haben die noch nicht so schnelle Füße wie in der NFL, da kann er auch einfach die Hand Usage, die Explosivität, die er hat, nutzen. Dieses Jahr eben hat man versucht, ihn einzubremsen, hat das auch geschafft. Also sehr interessant, oder sehr spannend jetzt zu sehen. Kriegt er noch eine Senior Bowl Einladung? Muss er sich vielleicht in Anführungszeichen mit einer Shrine Bowl Einladung begnügen? Oder, ja, aber ich denke, bei einem der beiden Spiele wird er landen. Aber Dewayne Carter, jemand, den ich vor der Saison sehr gut fand, jetzt ein bisschen, ja, man kann fast sagen, enttäuscht von der Saison bin.
Ja, wer auf jeden Fall auch eine Einladung zu einem dieser Bowl Games braucht, und dabei sei erwähnt, wir haben letzte Woche tatsächlich drüber gesprochen, Roman Wilson, ist er Junior oder Senior, darf er am Senior Bowl teilnehmen? Ein paar Stunden später kam dann die Nachricht, die Frage muss sich nicht mehr stellen. Jeder Spieler, der sich zum Draft anmeldet, darf auch automatisch an den All-Star-Games teilnehmen. Das ist sicherlich eine wichtige Information. Ich bin mir sicher, dass die Nachricht zwar jetzt kommt, aber dass Jim Nagy und solche Leute das auch vorher schon wussten und sich mit den Spielern beschäftigt haben. Also die Juniors müssen sich jetzt keine Sorgen machen, dass sie keine Einladung kriegen, weil sie überhaupt nicht berücksichtigt wurden. Ja, und ein Spieler, der sich, glaube ich, für den eine Einladung sehr wichtig wäre, ist in meinen Augen Chico Bennett von Virginia. Letztes Jahr 7 Sacks. Dieses Jahr steht da eine schwarze Null, wie man so gerne sagt. Nichts, gar nichts. Und das ist natürlich was für das Talent, was er hat und für den Hype, den er vor der Saison ausgelöst hat, ist das natürlich nichts. Und das sorgt vor allem dafür, dass er, wenn er sich nicht mehr auf einer anderen Bühne zeigen kann, dass er sehr weit im Draft fallen wird. Weiter als ihm das lieb ist, und deswegen wäre für ihn eine Einladung zu solchen Veranstaltungen auf jeden Fall sehr wichtig, um Scouts und auch Teams davon zu überzeugen, dass er ein größeres Talent ist. Wir wissen es nicht, wie gesagt, momentan hängt da halt der Outlier. Letztes Jahr hat er eine richtig starke Saison gemacht für Virginia, seitdem nicht mehr und davor ehrlich gesagt auch nichts bei Georgia Tech. Deswegen ist das etwas, wo es mehr Fragezeichen gibt als tatsächlich Antworten. Und Chico Bennett braucht deshalb, denke ich, nicht nur diese letzten Spiele jetzt, sondern vor allem die Möglichkeit, sich beim Senior Bowl oder Ähnlichem zu präsentieren. Aber du hast schon recht, Duke müsste das Ding machen. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Selbst wenn Riley Leonard nicht spielt, haben sie noch einen ordentlichen Backup. Haben dann ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, also Grayson Loftus hat es ja in den letzten Wochen ganz gut gemacht. Und selbst wenn dem nicht so ist, hast du ja auch schon vorgestellt, ist da auch noch eine Defense, die man nicht vergessen darf. Also Duke sicherlich, ja, hat es nicht nur gegen Clemson gezeigt. Ich glaube, wenn sie mit Leonard gespielt hätten, dann wir wissen es natürlich nicht, dann wären sie sicherlich auch noch mit dem Rennen um die ACC Championship. So sind sie da jetzt schon raus. Aber gut, dann kann man nächstes Jahr vielleicht nochmal angreifen, wenn er bleibt.
Ja, du sagst, es muss mit dem Teufel zugehen. Dann ist ja gut, dass hier die Blue Devils am Start sind. Von daher, nein, ich nehme auch Duke. Virginia dieses Jahr einfach zu schwach. Und so eine schwache O-Line zu haben, dass, ja, dann stehst du halt am Ende mit 2 Siegen da. Vielleicht können sie Virginia Tech ja noch ärgern, aber das glaube ich auch eher nicht. Das ist ja aber dann wahrscheinlich das Rivalry Week Game.
Ja, genau. Das ist es. Und da kann es dann vielleicht für Virginia Tech auch noch so um was gehen. Vielleicht sind sie dann noch im Rennen um die ACC Championship Und dann ist natürlich auch nochmal mächtig Feuer drin und für Virginia halt auch die Möglichkeit, dann nochmal, ja, wie sagt man, die Home-Crowd zufriedenzustellen, weil ich meine, das Spiel ist dieses Jahr in Virginia. Und dementsprechend kann da nochmal ordentlich Feuer in der Partie sein. Wer weiß, vielleicht sprechen wir dann bei der Gelegenheit darüber. Ja, jetzt kommen wir aber zu einer anderen Rivalry. Jetzt sind wir in der Big 12 und da spielt Kansas State gegen Kansas. Sicherlich in den letzten Jahren nicht immer ein groß gehyptes Spiel gewesen, aber spätestens seit letztem Jahr ist Kansas einfach auf der Footballkarte. Die sind mit dabei, die muss man mit auf der Rechnung haben, haben dieses Jahr keine Chance mehr auf eine Teilnahme an Big 12 Championship Game. Sonst praktisch noch alle in der Big 12, nee, nicht ganz, aber nee, doch, Kansas ist auch noch mit im Rennen, Entschuldigung. Also momentan ist es so, dass Kansas State quasi hat gleich viele Niederlagen wie die Cowboys von der Oklahoma State. Die stehen beide bei 5-2. Auch die Oklahoma Sooners, die Cyclones von der Iowa State haben ebenfalls zwei Niederlagen. Ganz vorne sind die Texas Longhorns. Und dann haben wir aber tatsächlich im Mix immer noch Teams mit nur drei Niederlagen, weil sie sind im Prinzip ja nur eine Niederlage dahinter. Und das ist West Virginia, Texas Tech und eben Kansas. Es ist also tatsächlich in diesem Spiel noch alles drin. Für Kansas ist Siegen Pflicht. Aber ehrlich gesagt, wenn da vorne so viele Teams punktgleich sind, dann muss Kansas State eigentlich auch gewinnen, wenn sie den Titel verteidigen wollen. Darf man nicht vergessen. Letztes Jahr war TCU zwar in den Playoffs, die Big 12 Championship hat aber Kansas State geholt. Die hatten aber leider zu viele Niederlagen innerhalb der Saison, um damit dann noch was anzufangen. Und ja, ich glaube, wenn man zusammenfasst, die Wildcats in diesem Jahr eigentlich auch wieder voll dabei. Gegen Texas knapp in der Verlängerung verloren vor kurzem. Ich glaube, gegen Missouri noch, was du dieses Jahr auf jeden Fall auch verlieren darfst. Ansonsten ist Kansas State ein Team, was du mit auf der Rechnung haben musst, wenn es um die Big 12 Championship geht. Also nicht nur in Bezug auf, die können ins Finale reinkommen, sondern die können dort jeden schlagen, was sie in der Saison in einem sehr engen Duell mit Texas ja auch im Endeffekt bewiesen haben. Ja. Ich bin gespannt auf das Spiel tatsächlich. Ab 1 Uhr nachts läuft das und wir haben auch hier wieder interessante Matchups. Bin mal gespannt, was du rausgesucht hast.
Ja, ich habe tatsächlich so kein Matchup gefunden. Ich habe ein paar Spieler, die ich gerne vorstellen würde. Muss aber auch sagen, erstmal Hut ab vor beiden Teams. Also ich glaube, wenn du jemandem sagst, der sich mit College Football noch nie beschäftigt hat, sondern nur so ein bisschen die Highschool-Football-Welt kennt und dann sagst, dass du zwei Teams aus Kansas hast, die unter den Top 25 sind, letztes Jahr sogar eins davon die Big 12 geholt hat, das ist schon richtig, richtig krass im positiven Sinne. Glaube, einerseits wollte ich so über Kansas State vor allem sprechen, wie gut dieses Programm ist und wie sehr die da was aufbauen, aber bei Kansas muss man es auch sagen. Auch die haben sich in den letzten Jahren da richtig was aufgebaut gegen alle. Ja, against all odds, sagt man so schön. Und deswegen, ja, erstmal.
Schule, ne?
Ja, beide 7-3. Also In-State Rivalry, so soll es sein. Und wirklich Hut ab, egal wer das Ding gewinnt. Aber kommen wir zu den K-State letzte Woche. Das wie viele Leute haben die letztes Jahr in den Draft verloren, gehen dann mit Texas in die Overtime. Also, wie gesagt, da muss man einfach mal sagen, auch vom Coaching-Staff, auch was da sonst noch so alles passiert, die machen schon viel richtig. Fangen wir bei deren Offensive Line an. Left Guard Cooper Beebe. Für mich einer der solidesten, safesten Spieler im kompletten Draft. Der ist extrem physisch, sehr, sehr smart. Hat schon, obwohl, wenn du dir den anguckst, eindeutig Guard, egal auf welchem Level, vom Körper her und auch vom Spielstil, hat er da sogar schon Left Tackle gespielt. Jetzt wieder innen auf Guard. Ich glaube, das ist ihm auch so ein bisschen von der NFL vorgeschlagen worden. Und ist so die Art Spieler, wo du dann guckst, ja, Cole Strange oder so, die dann in der späten ersten Runde vielleicht noch gedraftet werden. Das muss natürlich passen. Vielleicht geht er auch Ende der zweiten Runde. Aber Cooper Beebe, wie gesagt, physisch, technisch gut, smart. Der kreiert Movement im Run-Game, wie man so schön sagt. Der Leg-Drive ist super, er hat einen harten Strike, er kann ankern. Würde mich sehr, sehr wundern, wenn der kein NFL-Starter wird. Deswegen richtig guter Spieler, einer der safesten Spieler im Draft. Da kannst du nichts verkehrt machen, gerade wenn du Contender bist, Ende der ersten Runde. Würde mich nicht wundern, wenn da jemand sagt, weißt du was, Kuba Bibi, da haben wir 4, 5 Jahre einen grundsoliden Starter auf Left Guard.
Ja, also spätestens ab der zweiten Runde sind solche Spieler ja, die holst du, da musst du dir nie wieder Gedanken machen und im Endeffekt bauen Teams ja auch oft auf. Hab sehr gute Tackles, aber innen drin reicht es, wenn es einfach solide ist und du da einfach Planungssicherheit hast. So bauen die meisten Teams auf und da ist er natürlich der Guard schlechthin, den du dir da vorstellen kannst und halt für mich halt der klassische Zweitrunden-Pick, der halt einfach vollwertiger Starter ist, bei dem du weißt, machst du dir die nächsten Jahre keine Gedanken. Er ist kein Quentin Nelson, den man da ganz vorne irgendwo sehen muss und dem man das irgendwie zuschreiben muss. Aber da liegt er für mich auch, und das spricht ja auch dafür, was er für eine sichere Bank ist, dass wir eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon solche Prognosen abgeben. Das machen wir ja bei den wenigsten Spielern. Das würde ich sagen, so, also es würde mich schon sehr überraschen, wenn er plötzlich Zion Johnson oder so, da die Boards nochmal so mächtig raufklettert beim Senior Bowl oder so. Und gleichzeitig denke ich aber, ey, du machst einfach nichts mit ihm verkehrt.
Und wahrscheinlich hat er jetzt irgendein Medical, was beim Combine aufgedeckt wird und geht dann in der vierten Runde und dann denken sich alle, was für Idioten.
Ja, also gut. Also
hoffentlich natürlich ja, ne? Nicht, aber das wäre jetzt die typische Ironie, sonst immer vorsichtig und aufpassen und mal gucken, uns ist noch Football zu spielen und Pre-Draft-Prozess und jetzt nagel ich mich mal auf einem fest und dann passiert das. Aber ich sag mal, alles, was man nicht vorhersehen kann, ist da... Ja, da kann Cooper Bibi einfach alle Fragen beantworten. Ne? Alles, sei das auf dem Feld, sei das ab vom Feld. Ich glaube, er ist auch Captain da, glaube ich, auch schon seit 2, 3 Jahren. Also, ja, würde mich wundern, wenn der in der NFL nichts wird.
Ja, wenn wir von sicherer Bank reden, können wir auf jeden Fall nicht über Ben Sinnott reden. Der ist halt so, wo steckst du ihn hin? Ne? Das ist halt so... Ein zu kleinerer Tight End, ein zu großer Fullback, H-Back ist keine Rolle in der National Football League, die wirklich auf eine Snap-Zahl kommt, dass du sagst, da ist ein Tag-2-Pick gerechtfertigt, sag ich mal. Ne? Eher ein Spieler, der aber Plays macht jede Woche und sicherlich jemand ist, über den dann im Draft-Prozess auch diskutiert wird. Wo stecken wir denn hin so auf dem Board? Wenn wir eine Idee haben, was wir mit dem machen, dann ist der vielleicht so athletisch, dass wir ja was mit dem machen wollen. Ich finde aber, dass er in einem Matchup diese Woche mit einem Logan Jr., mit Kenny Logan Jr. von Kansas, da haben beide die Möglichkeit zu zeigen, können sie Mismatches aus dem Spiel nehmen, können sie gegen Spieler, die Mismatches gut verteidigen können, trotzdem weiterhin bestehen, weil spannend ist zum Beispiel bei Sinnott, ob er nur gut aussieht, wenn er halt freigeschemt wird und sich freilaufen kann, oder ob er auch gut aussieht, wenn er mal einen Ball in Traffic nehmen muss, wenn er Man-to-Man sich auch wirklich mal durchfighten muss, weil das sind dann so Dinge, wenn du schon nur so ein Rollenspieler bist in der National Football League, da musst du diese Rolle aber verdammt gut bekleiden. Jakob Johnson ist, glaube ich, in den letzten Jahren ein sehr gutes Beispiel dafür. Der ist einfach on point, der hat eine Moral, die ist einfach so erstklassig, wenn es darum geht, sich jeden Tag im Training voll reinzuhängen, sich auf jedes Spiel vorzubereiten und auf jedes Matchup. Und Jakob Johnson findet halt immer einen Weg, in einem Spiel einen Ball zu bekommen und in einem Spiel wichtige Blocks zu setzen. Also es gibt eigentlich kein Spiel, was er in der National Football League macht, wo er nicht wenigstens eine kleine Rolle spielt. Und das muss ein Sinnott halt irgendwo beweisen.
Ja, genau. Ist aber jemand, der jetzt ja auch schon die Einladung zum Senior Bowl sehr früh bekommen hat. Also das zeigt mir, dass es da schon NFL-Teams gibt, die ihn auf jeden Fall auch in dem Setting nochmal sehen wollen. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich schwierig. Wo steckst du denn hin? Ich glaube, er wird es irgendwie auf Tight End schaffen. Aber du kannst ihn natürlich nicht wie Rob Gronkowski dahinstellen und so nutzen. Aber ein sehr interessanter Spieler, auf jeden Fall so ein Hybrid, Kenny Logan. auch spannend. Auch jemand, für den die All-Star-Games, glaube ich, sehr wichtig werden. Wenn wir eh schon beim Thema sind, heute viele Seniors, weniger Underclassmen bei diesen Teams. Ist auch so jemand, der so in der am späten dritten Tag vielleicht als Priority-Free-Agent gehandelt wird. Das Matchup gegen Ben Sinnott auf jeden Fall spannend. Ich würde noch ganz kurz, wenn wir bei den Teams sind, Running Back Devin Neal ansprechen von Kansas. Der ist für mich jemand, der auch wieder recht sicher ist auf Running Back. Also Running Backs gibt es ja immer viele Talentierte im College Football, aber dann gibt es viele, die können so eine Sache gut. Und bei Devin Neal, was ihn auszeichnet, ist seine Vision, seine, wie instinktiv er ist, die Kreativität, die er hat. Der kann den Ball auch catchen, ist ein solider Athlet, physisch recht gut, obwohl er jetzt nicht der allergrößte ist. Für mich auch so jemand, der wird einfach als in einer NFL-Rotation vielleicht als Backup eine Rolle finden. Ein ganz solider Spieler, könnte mir auch vorstellen, dass er auch schon deklariert dieses Jahr. Und eigentlich auch wieder so eine Art Running Back, wo man dann nachher sagt, okay, wo kam der vielleicht her? In der vierte, fünfte Runde. So sehe ich Kenny Logan, mit dem kann man als NFL-Team auch einfach nicht viel verkehrt machen.
Ja, und dann haben wir bei Kansas ja auch noch eine interessante Situation auf Quarterback. Wenn man auch dahin guckt, was ist für Kansas vielleicht nächstes Jahr auch drin. Jason Bean kommt von der Gehirnerschütterung, Head Coach Lance Leipold hat sich aber sehr optimistisch gezeigt, dass er diese Woche wieder spielen kann. Und wer halt schon das ganze Jahr irgendwie nicht spielt, ist Jalen Daniels, der eigentliche Star-Quarterback, sag ich mal, wenn man so will. Der hat Rückenbeschwerden, ziemlich dubios, was man alles so mitkriegt und nicht mitkriegt. Mal sehen. Also wir haben ja über das Transfer-Portal halt auch schon geredet, so wie Jason Bean dieses Jahr gespielt hat. Und mit dem Wissen, dass Jalen Daniels das ganze Jahr eigentlich mit Verletzungen zu kämpfen hatte, mit vielleicht sogar was Chronischem, denke ich, wird man auch nächstes Jahr erstmal in die Saison gehen und Jason Bean den Vorzug geben. Das kann sich Jalen Daniels nicht erlauben. Er ist ohnehin schon Senior. Das wird interessant zu beobachten sein, was mit ihm passiert. Also was sagen die Medicals tatsächlich? Muss er sich zwangsläufig vielleicht Richtung Draft bewegen, weil er kein Jahr mehr dranhängen kann? Es gibt ja dieses Void hier mit Covid, wo du nie genau weißt, dürfen sie jetzt nochmal oder dürfen sie nicht? Hätten sie das eigentlich schon nehmen müssen? Deswegen müssen wir da mal abwarten. Transferiert er nochmal zu einem anderen Team? Ist es dann aber wahrscheinlich eher eine kleinere Schule aufgrund der Vorverletzung? Also das ist sicherlich interessant, was mit ihm noch passiert. Ich denke aber, in dem Spiel werden sie auf jeden Fall ihren Quarterback Jason Bean brauchen. Sie brauchen auch die Home Crowd. Also da muss wirklich alles zusammenpassen bei Kansas State. Du hast es schon gesagt, super gecoachtes Team. Die lassen nichts liegen. Die sind sehr diszipliniert. Die sind gerade gegen Teams, die, wie man auch gegen die Oklahoma Sooners gesehen hat, die mehr über das Playmaking kommen, sind sie brutal gefährlich, weil sie einfach so konstant spielen und dir immer fest im Nacken sitzen. Und das ist etwas, was Kansas halt in diesem Spiel verstehen muss. Das ist ein Rivalry-Game, klar, es wird auch hitzig, aber du darfst dich eben nicht zu heiß machen lassen. Das Spiel wird ziemlich lange gehen und gegen die Wildcats musst du halt wirklich die ganze Zeit dabei sein, wenn du gewinnen willst. Und für die Jayhawks ist es halt wichtig, weil sie sind definitiv sind sie aus dem Rennen raus, wenn sie dieses Spiel verlieren.
Das heißt, du pickst wen?
Ich gehe mit Kansas State.
Ah, ich auch. Langweilig. Okay.
Ich weiß.
Ja, ich nehme auch Kansas State. Glaub einfach, ja, dass die in die Overtime mit Texas gehen, nachdem sie letztes Jahr diesen Run hatten, jetzt man eigentlich erwartet, dass es ein Down-Year wird. Das sagt mir einfach alles, was ich über dieses Team wissen muss, im positiven Sinne. Und ich glaube, da kann Kansas, ja, wie du schon sagst, da muss alles passen. Aber im Endeffekt Kansas State auch, glaube ich, favorisiert on the road, in Anführungszeichen. Aber ja, natürlich schon. Es ist zwar keine lange Reise, aber es wird natürlich eine Crowd sein, die sehr für Kansas sein wird.
Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass Kansas State seine Pflichtaufgaben erfüllen wird. Die werden die nächsten beiden Spiele gewinnen. Ob die Konkurrenz das dann auch tun wird, das wird sich halt noch zeigen. Die Sooners, auch die Cowboys sind nicht davor gefeit, nochmal wieder was liegen zu lassen. Haben erst letzte Woche nicht gut ausgesehen. Und das ist etwas, was den Wildcats nachher in die Karten spielen kann. Denn man darf nicht vergessen, die haben auch letztes Jahr das Feld von hinten so aufgerollt, sind dann trotz eben einer Three-Loss-Season noch ins Championship-Game reingekommen und haben TCU dann klar geschlagen. Also das war ja nicht mal sehr knapp, das Spiel. Also es war jetzt keine Packung, aber es war jetzt auch nicht so, dass du sagst, oh, das war bis zur letzten Sekunde eng. Die Wildcats waren da das klar bessere Team. Und zwar so deutlich, dass TCU, obwohl es die einzige Niederlage war, sogar fast noch aus dem Playoff-Ranking rausgeflogen wäre, weil sie halt nicht so überzeugend waren und man dachte, oh Gott, wenn sie gegen Kansas State jetzt schon so spielen, wie sollen sie erst gegen Michigan mithalten? Die haben sie dann aber geschlagen. Also auch das spricht ja wiederum für die Wildcats, was das Team halt kann. Deswegen, ich glaube, keiner will im Big 12 Championship Game gegen Kansas State spielen. Das ist für mich tatsächlich einer der schwierigsten zu spielenden Gegner. Gut. Ja, wir sind durch. Du musst dich um die Heizung kümmern. Und wir machen dann an dieser Stelle Feierabend. Nächste Woche kann ich schon mal direkt sagen, müssen wir später aufnehmen, müssen wir die Folge etwas später machen, weil Thanksgiving-Woche ist. Und ich hab einen Arsch voll Arbeit, sag ich so, wie es ist. Ich habe 6 Vorschau-Mappen. Pro Mappe, kann ich mal sagen, brauche ich so 4 bis 5 Stunden. Da könnt ihr alleine schon hochrechnen, wie lange ich daran sitze, wenn 6 statt 3 Spiele stattfinden in der NFL. Hat sich der Sender auch gut ausgedacht. Und ich bin dann auch noch 3 Tage in Köln, sodass ich vermutlich an irgendeinem Tag, wo ich dann in Köln sitze, einfach mal mit dir den Podcast aufnehme, weil ich nicht weiß, wann wir es sonst hinkriegen. Und samstags möchte ich auch noch College Football gucken, weil das ist so der geilste Tag des Jahres. Viele Rivalry-Games am letzten Spieltag dann. Wir haben das gerade schon geteasert mit Virginia Tech, mit Michigan gegen Ohio State natürlich, über das wir definitiv reden werden. Das wird alles nochmal großartig und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Freitags eine Folge online stellen und dann müsst ihr die noch ganz schnell hören. Gut, das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich, wünsche euch allen noch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche Freitag. Lorenz, du hast das letzte Wort.
Ja, ich habe eine ganz kurze Geschichte. Ich habe nämlich, als ich in Frankfurt war, Ezekiel Elliott gesehen. Die waren da wahrscheinlich in der Nähe mit ein paar anderen Patriots-Spielern, die ich nicht erkannt habe. Es war so eine Dreier-Vierer-Gruppe. Ich habe Sieg direkt erkannt. Hab dann versucht, das OH ihm zuzurufen. Sieg hatte aber eindeutig keine Lust, da gesehen zu werden und anzufangen, Fotos zu machen zu müssen und Interviews zu machen. Hat dann die Kapuze aufgezogen. Ich habe das dann respektiert, aber ein kleines I.O. hatte ich jetzt schon erwartet, dass ich das zumindest sagen kann. War sehr lustig. Und hat ja auch eine kleine College-Anekdote. Bis nächste Woche.